sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Sideline, der USL Podcast. Wir haben den ersten Spieltag hinter uns. Die ersten Aufreger sind da. Viele Tore, viele Elfmeter, es gab auch rote Karten. Aber, naja, was sagst du denn, Wolf? Wie war so dein erstes Wochenende?
Ich bin tatsächlich sehr begeistert. Es vergab eigentlich alles, worüber man sich freuen kann in den USA. Sehr schöne Tore, durchaus gute Torwartparaden und einige Ergebnisse, mit denen man nicht gerechnet hat. Und in der Hinsicht freue ich mich jetzt gemeinsam mit dir auf die zweite Folge von unserem Podcast. Und ich kann jedem nur empfehlen, die Spiele zu schauen, denn es hat sich eigentlich gelohnt.
Ich persönlich glaube, ich habe sowieso das Highlight-Spiel überhaupt gesehen, weil es dann sehr spannend nochmal wurde. Aber darauf kommen wir sowieso gleich. Es gab da so den ersten einen Aufreger, der an niemanden so richtig vorbeigehen konnte, der sich mit der USL beschäftigt. Du weißt sicherlich, worauf ich hinaus will, oder?
Definitiv. Es ging ungefähr ein, zwei Tage vor dem Spiel von San Diego Loyal gegen die zweite Mannschaft von Los Angeles Galaxy. Denn sie haben einen Spieler verpflichtet, den man aus der MLS kennt, der damals schon negativ aufgefallen ist und dann im, ich glaube, Januar letzten Jahres quasi den gefühlten Sargnagel in seinen Ruf geschlagen hat. Du kennst ihn noch gut aus der MLS, denn die Rede ist von Andrew Carlton, ehemals von Atlanta United.
Ja, genau so ist es. Und ich muss sagen, in der MLS hat man ihn, fand ich, oftmals gar nicht so wahrgenommen. Wahrgenommen hatte ich ihn, glaube ich, das eine Mal, ich bin mir da aber gar nicht so sicher, ob das bei Atlanta 2 war oder ob es direkt bei Atlanta beim MLS-Team war, wo sie zum Auswärtsspiel, ich glaube, es war bei der ersten Mannschaft, sie sollten zum Auswärtsspiel nach Kanada reisen. Ich glaube, Montreal. Und dann standen sie am Flughafen, weil die Strecke fährst du natürlich nicht mit dem Bus und auch nicht mit dem Zug, sondern das fliegt man logischerweise. Und alle sind da, alle sind startklar und dann fällt ihnen auf, dass der liebe Andrew leider seinen Reisepass nicht dabei hat. Er ist dann wieder nach Hause geschickt worden und durfte nicht mit. Und das hat damals schon so ein bisschen gezeigt, wie seine Arbeitsmoral manchmal ist. Er ist leider, fand ich, diesbezüglich ein paar Mal aufgefallen, dass er nicht das härteste Training gemacht hat und dass er auch in den Spielen nicht immer zu 100% dabei war, obwohl er ein talentierter Spieler ist. Aber ja, im Januar ist ja dann nochmal was anderes passiert.
Denn, wie wir alle wissen, gab es ja dann im Januar letzten Jahres den versuchten Sturm auf das Kapitol in Washington D.C., und Carlton ist dadurch aufgefallen, dass er eine, ich glaube, Instagram-Story gepostet hat mit einem Foto von dem Autobahnschild von Washington mit dem quasi handschriftlichen Titel »Ich bin auf dem Weg«. Und was natürlich darauf impliziert, dass er halt der Meinung war, unbedingt zu diesem Kapitolsturm mitgehen zu wollen und das unterstützen möchte. Und dadurch ist er halt sehr extrem negativ aufgefallen und das hängt ihm bis heute immerhin noch nach. Wie kommen wir darauf überhaupt? Ganz einfach, San Diego Loyal hat bekannt gegeben, ihn unter Vertrag zu nehmen. Und das hat natürlich auch bei den Fans und den Supporters Clubs für sehr viel Aufruhr gesorgt. Und die Begründung, die von Landon Donovan, dem Co-Owner und Trainer war, ich habe es mir angehört, auch im offiziellen Podcast des Clubs. Ich bin ehrlich, ich kann es mir nicht direkt vorstellen, dass das alles so stimmt. Denn er sagte natürlich, er hat viel mit ihm geredet und Carlton war jung und hatte zu viel Geld und zu schnell Ruhm und ihm ist alles zu Kopf gestiegen. Und er bereut es und er hat quasi sich gebessert. Das Ding ist, wenn man seinen Twitter-Account zum Beispiel verfolgt, dann sah man auch, dass er bis vor kurzem, bevor er sich privat gestellt hat, immer noch sehr viel pro Trump und ähnliche Einstellungssachen gepostet, geliked und retweetet hat. Und das Komische ist, dass es halt so gar nicht zu dem Verein San Diego passt. Also vor ein paar Jahren noch den Platz verlassen, weil ein eigener Spieler homophob beleidigt worden ist und jetzt einen Spieler verpflichten, der deutlich pro Trump aufgefallen ist. Das war schon irgendwie seltsam.
Ist es definitiv. Ich wollte auch schon sagen, dass Andrew Carlton zuletzt auch nicht unbedingt positiv bei Twitter aufgefallen ist. Mal gucken, er ist erst, das muss man auch sagen, er ist erst 21 Jahre jung. Aber vielleicht hilft ihm das in seiner Entwicklung, jetzt tatsächlich bei San Diego zu sein, jemanden wie Landon Donovan vor sich zu haben, der ihn trainiert, der ihn hoffentlich in die richtige Richtung weist. Aber da kann man tatsächlich ein bisschen kritisch zur Sache gehen. Mich hat die Verpflichtung ehrlich gesagt ein bisschen an die Verpflichtung von Daniel Frahn bei Babelsberg erinnert. Gehen da so ein bisschen in eine sehr ähnliche Richtung. Und jetzt wird er da als Top-Scorer gefeiert.
Ja, daran erinnere ich mich auch noch gut. Da hatte ich mich auch sehr gewundert. Aber Carlton ist auch sportlich ein bisschen verwunderlich aufgefallen. Denn nach Atlanta hatte er in kurzer Zeit 3 verschiedene Clubs. Er wechselte kurzzeitig nach Costa Rica, war da gefühlt nur einen Monat und hatte dann noch 2 Amateurvereine in den USA, zuletzt in der UPSL und war halt jetzt bei San Diego, also in kurzer Zeit bei Vereinen nur ganz kurz gewesen. Und das war auch irgendwie komisch, auch wenn man halt dann da plötzlich auf ihn gekommen ist als Pfiff.
Nachdem der Vertrag in Atlanta auslaufen war, gab es keine Verlängerung, klar. Das Benehmen war jetzt auch nicht so das Beste. Dann findet er erstmal nichts oder fühlt sich bei seinen Clubs erstmal nicht wohl und tingelt dann vor sich hin. Also das sieht man, finde ich, ziemlich oft, gerade bei jungen Spielern und gerade bei den Spielern, wo eben der Erfolg sehr, sehr schnell zu Kopf gestiegen ist. Der kann Fußball spielen, das hat er schon oft genug bewiesen, aber da ist definitiv eine moralische Einstellung ganz falsch. Und der braucht definitiv einen wirklich richtig guten Mentor, der ihn da den richtigen Weg weist. Ansonsten wird das keine schöne Karriere werden. Ansonsten wird er nur maximal eine Saison in San Diego bleiben und dann weiterziehen. Und dann wird er von da an immer wieder durch sämtliche Clubs tingeln. Und alle werden es nicht lange mit ihm aushalten.
Um kurz zurück zum Sportlichen zu kommen, da bist du ja noch sehr begeistert. Wie fandest du denn das erste Spiel von San Diego in der neuen Saison? Das war ja auch am Wochenende erst.
Ja, das war, fangen wir mal so an, in der ersten Halbzeit war San Diego mit Abstand die bessere Mannschaft. LA hatte auch vereinzelte Chancen, die waren auch ganz gut. Und dafür, dass LA eine wahnsinnig junge Mannschaft ist, haben die sich wirklich wacker geschlagen. Was San Diego wirklich gut gemacht hat, waren sehr, sehr gute Seitenwechsel. Damit waren sie immer und immer wieder sehr gefährlich. Aber am Ende stand es dann trotzdem zur Halbzeit 0-0. Ein Tor hatten sie gemacht. Das ist aber aufgrund von Abseits nicht anerkannt worden. War auch in Ordnung, es war wirklich Abseits. Und ja, dann ging es in die zweite Halbzeit. Und es hat extrem lange gedauert, bis überhaupt mal irgendwas passierte. Beziehungsweise, naja, was passierte schon? Es gab erstmal machte San Diego das erste Tor in der 78. Minute, nicht in der 72. Und in der 82. Minute holte sich dann auch noch ein Spieler von LA eine rote Karte. Ich überlege gerade, welche Aktion das gewesen war. Ach stimmt, genau. Die fand ich aber ganz schön hart, weil er nicht direkt in die Beine gegangen ist, sondern du hast schon gesehen, er hat versucht, den Ball zu spielen. Da wäre vielleicht Gelb auch okay gewesen, weil es halt nicht dieses ich gehe auf den Knochen, sondern ich gehe auf den Ball war. Aber okay. Dann passierte was und da kippte bei mir sozusagen die Stimmung ein wenig, dass Preston Judd in der 84. Minute, also 2 Minuten nach der roten Karte, machte den Ausgleich. An sich okay, hat er gut gemacht, er war sehr, sehr schnell und hat sich da auch gegen den Verteidiger durchgesetzt. Alles bestens. Aber sein Verhalten war dermaßen schlecht schon wieder. Nachdem er das Tor gemacht hat, läuft er direkt zur Bande, wo die Fans von San Diego stehen Und das waren relativ junge Fans. Also es waren jetzt keine Ultras, vor die er sich da gestellt hat. Und machte so eine Jubelbewegung vor ihm nach dem Motto, jubelt mich an. Und das war schon nicht cool. Das ging aber weiter. Gefühlt 2 Sekunden, nachdem dann angepfiffen wurde, ließ er sich dann auf das Feld fallen, weil er, oh, keine Ahnung, was er haben wollte gerade. Ein Krämpfchen oder irgendwas. Er hat massiv natürlich Zeitspiel betrieben. Das hat leider der Rest von L.A. dann auch gemacht. Immer wieder Zeitspiel, bei den kleinsten Sachen. Da lässt sich immer wieder jemand auf den Boden fallen wegen einem Krämpfchen oder irgendwas. Die Auswechslungen dauern extrem lange, wo selbst der Schiedsrichter dann schon ein bisschen genervt war. Und dann, ja, ist irgendwann natürlich die reguläre Zeit vorbei und es gab 5 Minuten Verlängerung. Die waren durchaus berechtigt aufgrund dieses Zeitspiels, aber auch während der Verlängerung hat L.A. immer wieder Zeitspiel gemacht. Haben wirklich dreckig gespielt dann. Also nicht in Form von Fouls, sondern sie haben nicht versucht zu spielen. Das war das eigentliche Problem, sondern sie wollten einfach nur die Zeit hinter sich bringen. Klar, das ist eine junge Mannschaft, die sind am Anfang der Saison und sind natürlich noch nicht so in der Form, in der sie dann während der Saison irgendwann sein werden. Aber trotzdem war das komplett daneben. Die wollten natürlich das 1-1 mit nach Hause nehmen, aber nicht auf die Art und Weise. Und auch der Schiedsrichter war deutlich davon genervt. Und nachdem man dann da wieder 2 Minuten so ein Tänzchen mit Zeitspiel gemacht hatte, hat der Schiedsrichter natürlich nochmal von der Nachspielzeit nachspielen lassen, weil innerhalb der Nachspielzeit wurde das gleiche wieder veranstaltet. Und dann passierte es, das 2-1 für San Diego. Weshalb für mich in dem Fall ausnahmsweise mal die Gerechtigkeit gesiegt hat. San Diego war die meiste Zeit über das bessere Team. Man muss sagen, L.A. hat in der zweiten Halbzeit deutlich besser gespielt. Sie hatten auch viel mehr Chancen. Aber dennoch war der Sieg durchaus verdienter für San Diego und vor allem nach dem Verhalten definitiv. Da muss L.A. auf jeden Fall noch daran arbeiten, dass sie es schaffen, wenigstens die 90 Minuten durchzuspielen, ohne da solche Mätzchen zu machen. Und dann dürfen sie auch mal gewinnen. Aber so am Ende, was denn in Ordnung mit dem 2-1?
Da stimme ich dir zu. Ich hatte die erste Halbzeit noch live gesehen. Da war es ja schon ziemlich spät. Ich glaube um 4 morgens ungefähr oder 4:30 sogar fast schon. Und hatte dann abgeschaltet, weil ich halt dann doch mal ins Bett gehen wollte, noch sehr viel geguckten Spielen und Highlights. Hatte dann am Morgen die restliche Zeit nachgeschaut und dann habe ich gesehen, ja, das Zeitspiel, unnötige Nicklichkeiten sind mir auch auf den Keks gegangen. Dann hatte ich mich doch sehr gefreut, dass sie gewonnen haben. Obwohl ich halt noch ein bisschen distanziert war wegen der kalten Geschichte. Aber ich stimme dir zu, am Ende doch ein verdienter Sieg und das trotz Überzahl, kann man nicht meckern.
Was mir aufgefallen ist, Charlie Adams war für mich der beste Spieler auf dem Platz von San Diego. Und er hat eigentlich das 2-1 gemacht, es ist aber als Eigentor gewertet worden. Ist natürlich noch mal makaber, wenn man bedenkt, wie viel Zeitspiel da vorher stattgefunden hat. Aber war am Ende doch eine ganz gute Partie. Zumindest die letzten 20 Minuten.
Ich möchte noch kurz, bevor wir dann gleich den nächsten Take vielleicht starten, eine kleine Breaking News einbauen. Denn im Spiel Charleston Battery gegen FC Tulsa gab es eine rote Karte, die ich nicht verstanden habe. Ich hatte mir eben die Highlights des Spiels nochmal angeschaut und einfach formuliert, es sah nach eher einem Luftunfall aus, dass der Spieler schon abgehoben ist, obwohl er gar nicht berührt worden ist. Und dadurch hatte Tulsa eine rote Karte bekommen für Rodrigo da Costa. Und ich konnte sie einfach nicht nachvollziehen, weil es keine sichtbare Berührung gab und man irgendwie nichts gesehen hat, was nach einem Foul aussah. Und eben vor 7 Minuten hat die USL gepostet, dass die Sperre zurückgenommen worden ist und der Spieler keine rote Karte bekommt. Und das noch so als kleine quasi Ergänzung. Da war es eine verdiente Karte im Spiel von Los Angeles, auch wenn Rot vielleicht ein bisschen hart war. Aber da war es ja nicht mal ein wirkliches Foul. Und da bin ich froh, dass die USL auch nachträglich gesagt hat, da haben wir Mist gebaut, der Spieler wird nicht bestraft.
Genau die Szene hatte ich mir auch aufgeschrieben. weil mir da Ähnliches durch den Kopf ging. Man sieht, beide wollen sozusagen zum Ball, aber der Spieler sieht, dass er nicht mehr rechtzeitig rankommen wird und zieht sogar extra das Bein weg, berührt ihn dabei gar nicht. Beziehungsweise, wenn er ihn berührt, dann berührt er ihn nur so, dass es keinen Einfluss hat auf die Situation gerade. Und dementsprechend war da die Karte, ich glaube, es sollte gelb-rot sein, aber die war in dem Fall dann völlig, völlig unberechtigt. Tat mir da tatsächlich auch leid. Interessant übrigens, zusätzlich noch in dem Spiel fand ich den Rasenplatz, der wunderschön gemäht war. Also da hat jemand versucht, ein kleines Kunstwerk offensichtlich zu bauen.
Es waren quasi sehr viele Kreise. So, wenn man versucht hat, früher mit einem flachen Stein im Wasser so Steineflitschen zu machen, so war der Platz designt. Also Mittelfeld, Kreis, dann drumherum also weitere Kreise, die dann quasi, man könnte sagen, eine Dartscheibe auf dem Rasen gewesen sind.
Oh, vielleicht war ja die Situation auch, weil sie war ja doch relativ mittig, vielleicht war sie direkt im Bullseye. Und deswegen gab es die Karte dafür.
Ja, vielleicht, aber auf jeden Fall doch eher unberechtigt. Und dass ich das sage, als Fan des größten Rivalen vom FC Tulsa, soll dann auch was heißen, was ich dann selber sage. Das war Bullshit. Und das noch so als kleine Anhang.
So ist es. Dann würde ich vorschlagen, machen wir eine kurze Pause und hören uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de.
Die Australian Open, das erste Grand Slam des Jahres. Und mit Chip and Charge seid ihr auf dem Laufenden. Jeden Morgen gibt es die Nachtwache, einen 5-minütigen Überblick über all das, was in der Nacht passiert ist, während ihr schläft. Und so täglich wie möglich gibt es den regulären Podcast mit Philipp Joubert und mir, Andreas Thies.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Bevor wir zum nächstgrößeren Skandal kommen, würde ich vorschlagen, dass wir noch einen Blick auf ein paar der Spiele vom ersten Spieltag werfen. Denn es gab durchaus einige Überraschungen und auch einige unterhaltsame Spiele. Anne, hattest du noch ein Spiel auf dem Zettel, was dich irgendwie interessiert oder begeistert oder aufgeregt hat?
Aufgeregt haben mich schon mal die Red Bulls. An sich, dass die 2-0 verlieren, ist okay. Gegen Miami, das ist jetzt nicht schlimm, vor allem nicht auswärts. Was aber viel schlimmer ist, hast du dir mal deren Ersatzbank angesehen?
Ja, aber ich habe es tatsächlich wieder vergessen. Ich glaube, die war relativ dünn besetzt.
Dünn besetzt, nämlich mit 2 Leuten. Und 50% der Leute auf der Bank wurden dann auch ausgewechselt, bzw. eingewechselt. Ja, das ist also, da gibt es noch viel Arbeit zu tun.
Wer mir bei Miami immer gut aufgefallen ist, ist der Torwart. So doof es gerade klingt, bei einer Pleite den Torwart zu loben, aber Marcucci fand ich doch recht gut. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der junge Grieche vielleicht im Tor steht, aber Marcucci hat seine Sache, fand ich, doch recht gut gemacht für das Verhältnis.
Definitiv, er ist oftmals von der Verteidigung so ein bisschen im Stich gelassen worden. Aber okay, es ist ein junges Team. War jetzt nicht groß tragisch. Aber das Einzige, was mich wirklich ein bisschen gestört hat, war, dass da einfach nur 2 Leute auf der Bank sitzen. Da war also noch viel Platz. Ich hoffe, sie haben die Plätze wenigstens an Leute noch verlost oder so, damit sie wenigstens mal nah am Spielfeld sitzen konnten und die Bank da nicht unbesetzt bleibt.
Es gab tatsächlich einige interessante Ergebnisse. Zum Beispiel hat der zweimalige Gewinner des USL Wooden Spoon einen Sieg eingeholt. Als kleine Erklärung. Es gibt ja in der MLS die Supporter Shield für das Team mit den meisten Punkten nach der Regular Season. Und so ein bisschen als Veräppelung gibt es das auch als Gegenteil, den Holzlöffel für das schlechteste Team. Und Loudoun United, die zweite Mannschaft von DC United aus der MLS, war in den letzten 2 Jahren das eben schlechteste Team in der USL. Und die haben gegen Indy 11 mit 1-0 gewonnen. Und das, obwohl es sogar noch einen Elfmeter gegeben hat. Und das fand ich durchaus bemerkenswert, weil, wie gesagt, das schlechteste Team gewinnt plötzlich. Dann hatten wir noch einen anderen...
Den Elfmeter hat es doch für Luda gegeben gehabt.
Stimmt, aber das war nicht das Tor gewesen, deswegen hätte noch höher ausgehen können.
Was mir aufgefallen ist, da in dem Kader sind wirklich wahnsinnig viele junge Spieler, 17-, 18-Jährige dabei. Haben sie schon ganz, ganz okay gemacht. Es scheint auch eine sehr kalte Partie gewesen zu sein.
Ja, da lag Schnee drumherum. Und das Tor war ein bisschen, ich sag mal, das Fehlerchen der Abwehr. Denn der Spieler, der den letzten Pass gemacht hat, durfte gefühlt 10 Minuten dribbeln, bevor er dann den Pass auf den freien Spieler gemacht hat. Und dass dann wie keiner vor den umstehenden Abwehrleuten draufgegangen ist, war schon doch sehr fahrlässig. Aber wir hatten zum Beispiel noch die Niederlage des Meisters. Orange County SC, wo der deutsche Patrick Krakowski im Tor steht, die haben gegen die Colorado Springs Switchbacks verloren. Was keine Schande ist, die Switchbacks sind ein gutes Team gewesen in der letzten Saison. Aber Rakowski hatte so ein bisschen Unglück gehabt, weil die Bälle oft in die lange Ecke reingeschossen worden sind und er stellenweise dem Gegner entgegengekommen ist und so quasi das Tor verkürzen wollte, aber halt trotzdem eben ein bisschen offen gelassen hatte.
Aufgefallen war, dass das Tor, was das Anschlusstor sozusagen war, in der 82. Minute, war tatsächlich einfach nur, ich gucke gerade auf meine Notizen nebenbei, und also ich fand das ziemlich cool, das Tor, muss ich sagen, weil er sich da so ein bisschen durch die Abwehr getanzt hat. Und das hat er schon ziemlich stark gemacht. Also Orange County kann logischerweise Fußball spielen. Und da muss man jetzt nicht schwarz sehen für die Saison. Die Switchbacks hatten an dem Tag, ich glaube, er war Stürmer, der einfach sehr, sehr gut aufgelegt war und gefühlt aus jedem Winkel in jeden Winkel getroffen hat, den er wollte, mit seinen beiden Toren. Die hat er auch stark gemacht. Aber der Anschlusstreffer war auch sehr sehenswert. Also es war das Spiel mit den schönen Toren, würde ich behaupten.
Genau, dann hatten wir noch das Spiel von Phoenix Rising gegen den Neuzugang der Liga, gegen Monterey Bay. Da stand es 4-0 zur Pause für Phoenix. Und der Deutsche Ben Lund im Tor von Phoenix hat dann nochmal 2 Gegentore kassiert. Wo er beim ersten Gegentor auch den Ball quasi gegen den Pfosten dann reinbekommen hat, wo man eigentlich nicht viel hätte gegen machen können. Und beim zweiten Tor hat ihn ein bisschen die Abwehr im Stich gelassen. Da waren gefühlt 8 Abwehrspieler vor ihm und keiner hat wirklich den Ball klären können. Da mache ich ihm also keinen Vorwurf.
Absolut nicht. Ich fand sogar, dass bei beiden Toren die Verteidigung ihn komplett hat alleine sitzen lassen. Auch bei dem ersten Gegentor, da hätte auch der Verteidiger mal mitlaufen können. Aber nein, er lässt den Gegner einfach frei loslaufen. War dann schon ein bisschen absurd. Was mir aufgefallen ist, es hätte schon nach 4 Minuten 2-0 stehen können für Phoenix Rising. Da war mehr Glück als Verstand dabei. Und das dritte Tor war leider schon, also ich würde nicht sagen Torwartfehler, weil an sich blieb ihm auch nicht viel anderes übrig. Er lief raus und dann wurde es natürlich, dadurch, dass er den Ball leider nicht bekommen hatte, ja, wurde es natürlich ganz bitter für ihn, weil der Gegenspieler nur abspielt und der kann dann ins freie Tor schießen. Beim 4-0 wieder so eine ähnliche Situation, der Torwart steht 5-6 Meter vor dem Tor, da ist einfach so viel Platz, dann kann man locker einschenken und den hat er dann auch bekommen. Ja, da gibt's noch viel Arbeit für den Torwart, wollte ich noch sagen.
Ich möchte, by the way, die erste Podcast-Wette aufstellen. Und zwar gibt es einen Spieler bei Phoenix, den ich seit vielen Jahren verfolge, und der heißt Greg Hurst. Der spielte zu Anfangs in der ersten Saison der USL League One für die Chattanooga Red Wolves, ist ein englischer Stürmer in Diensten eben der USA, war dort einer der besten Stürmer der Liga, spielte zuletzt für den Meister der USL League One, Union Omaha, war auch da einer der besten und hatte jetzt sein Pflichtspieltordebüt für Phoenix Rising gemacht. Und ich möchte an der Stelle eine kleine Wette abschließen. Und zwar wette ich darauf, dass er mindestens 10 Saisontore schießen wird in der regulären Saison. Und wenn er das macht, dann gönne ich mir, wenn versandt möglich, ein Tor der Chattanooga Red Wolves. Und wenn ich falsch liege, dann muss ich mir ein Trikot vom FC Tulsa kaufen und anziehen und fotografieren.
Oh, das ist bitter dann.
Und die Wette möchte ich eingehen. Aber wähle mir als Joker, dass er jetzt keine Langzeitverletzung geben darf. Also wenn er sich jetzt im nächsten Spiel für die Rest der Saison verletzt, das zählt dann natürlich nicht. solange er wirklich spielen darf, sage ich mindestens 10 Tore. Der Typ ist gut, hat in der USL League One immer performt, hat jetzt bei Phoenix auch ein gutes Team mit guten Leuten. Daher 10 Tore mindestens. Und sie brauchen das auch, weil die besten Stürmer, die sie hatten, nicht mehr da sind. Junior Flemings ist nicht mehr da, Solomon Asante, der die Liga zu Klump geschossen hat, ist nicht mehr da. Daher wird's drauf ankommen. Und noch mein Pick für das Tor der Woche. Dafür werde ich gehauen nachher im Feedback. Denn das Tor fiel gegen die Tampa Bay Rowdies, meiner Meinung nach. Das Spiel hatte ich mir live angeguckt. Das lief am Sonntagabend um 10 Uhr. Also angenehm für deutsche Zuschauer. Und das Ausgleichstor, was relativ kurz vor Schluss fiel, war ein wunderschönes, ich nenne es jetzt mal, ja, gedrehte Tor. Also der Stürmer steht relativ frei vor dem Kasten in dem Angriff, schießt den Ball und er fliegt in der wunderschönen Flugkurve in den rechten oberen Winkel. Den hätte keiner halten können und das war ein echtes Traumtor. Und deswegen ist das mein Pick für das Tor der Woche. Auch wenn mich eine gewisse Fanin der Rowdies wahrscheinlich dafür hassen wird. Das Tor war einfach wunderschön.
Ansonsten ist mir an diesem Spieltag noch eine Sache aufgefallen. Ich habe eine Liste irgendwann geführt und diese Liste heißt Elfmeter. Und gut, drei Spiele habe ich jetzt nicht nochmal prüfen können, ob es da eventuell einen Elfmeter gab. Aber ansonsten habe ich drei Elfmeter gesehen, die gehalten wurden. Das ist ganz schön viel für einen Spieltag.
Definitiv, da waren die Keeper durchaus gut, stellenweise. Da muss ich zustimmen.
Ja, oder es war schlecht geschossen teilweise.
Oder so natürlich. Du wolltest noch etwas über Louisville erzählen, bevor wir zur großen Geschichte kommen.
Da ist mir eine Sache während des Spiels aufgefallen. Nämlich der Torwart von Atlanta, witzigerweise. Reigns heißt er. Auch relativ junger Kerl, glaube ich. Und der hat extrem stark gehalten das ganze Spiel über. Eigentlich kann Atlanta ihm verdanken, dass es nicht viel höher ausgefallen ist. Und dann gab es ein einziges Gegentor und das war einfach nur extrem viel Pech, weil er kommt sozusagen noch mit den Händen an den Ball ran und versucht ihn hinter das Tor zu lenken, aber am Ende hat der Ball einfach noch so einen gewissen Drall, dass er dann leider ins Tor rollt. Aber er ist mir auf jeden Fall aufgefallen, weil er wirklich sehr, sehr stark gehalten hat. Und du hast ansonsten auch noch was.
Ja, bevor wir dazu noch kommen, zwei kurze positive Dinge, um gleich die schlechte Laune ein bisschen zu verbessern. Zwei ehemalige Spieler von MLS-Teams, zwei sehr junge Spieler, sind mir positiv aufgefallen. Denn bei Louisville stand Wilson Harris im Sturm. Das war ein sehr junger Spieler oder ist ein junger Spieler von Kansas gewesen, der in der vorletzten USL-Saison sehr, sehr performt hat. Der hatte das einzige Tor für Louisville geschossen, auch wenn da natürlich der Torwart ein bisschen Pech hat. Und Douglas Martinez, den kennen die Salt Lake oder Real Monarchs-Fan noch sehr gut, auch ein junges Sturmtalent von Salt Lake, der hat für Sacramento gespielt und hatte ein Tor geschossen und vorbereitet, gegen immerhin El Paso Locomotive, also auch kein Team, was man mal eben locker weghaut. Und das noch so als kleine Erwähnung an junge Talente, die mir gut gefallen haben. Aber kommen wir jetzt, kommen wir zur schlechten Nachricht. Denn Louisville City ist vor der Saison schon negativ aufgefallen. Mit zwei Skandalen, die so ein bisschen das torpedieren, wofür der Club steht. Fangen wir mit der harmloseren Geschichte an. In den USA gibt es natürlich auch diverse Fastfood-Ketten. Zum Beispiel Chick-fil-A. Und diese Kette sponsert viele Vereine in den USA. Allein bei diesem Spieltag der USL sind mir, glaube ich, 3 oder 4 Mal aufgefallen, dass Bandenwerbung im Stadion davon war. Und man kann von Fastfood halten, was man möchte. Das Problem sind eigentlich die Owner, denn die sind sehr erzkonservativ und sind natürlich zum Beispiel gegen gleichgeschlechtliche Ehe oder gegen Leute, die sich als transsexuell empfinden. Und der Owner hat mehrere Millionen Dollar an Organisationen gespendet, die quasi gegen gleichgeschlechtliche Ehen und ähnliches sind. Das torpediert halt ziemlich Louisville City, die halt immer auf weltoffen machen oder auch auf offen, was Beziehungen und gleichgeschlechtliche Ehen angehen. Und du kannst halt nicht einerseits Pride Nights haben, wo du genau das unterstützt und sagst, wir unterstützen gleichgeschlechtliche Ehen, Transsexuelle und ähnliches, und dann einen Sponsor haben, der das komplette Gegenteil macht. Und es hat ziemlich dafür gesorgt, dass viele Fans sehr empört dafür gewesen sind und natürlich nicht wollten, dass ihr Club dafür Werbung macht. Zum heutigen Zeitpunkt haben sie ihn immer noch als Sponsor, aber zum Beispiel die Pittsburgh Riverhounds haben sich deswegen von dem Sponsor getrennt.
Sehr gut.
Und jetzt kommt das größere Übel, denn, seien wir ehrlich, bei dem Thema Ehen und gleichgeschlechtliche Ehen, da gibt's viele verschiedene Meinungen, und vor allem in den USA, wo ja sehr viele noch sehr religiös sind, kann man jetzt natürlich lange diskutieren. Aber es gibt auch ein weiteres Problem, denn die Kentucky Farm Bureau Federation war oder ist auch Sponsor von Louisville gewesen, und die haben so ein bisschen das Who des Who der kritischen Meinungen, was das angeht, die auch wieder völlig gegen Louisville sind. Beispiele. Sie sind gegen gleichgeschlechtliche Ehen oder eben offene Ehen. Sie sind gegen die Abtreibung und quasi gegen das Recht, dass Frauen entscheiden dürfen, was sie mit ihren quasi Kindern, theoretischen Kindern machen wollen.
Sie was sind sie mit gegen ihrem Körper machen wollen.
Genau. Sie sind gegen Streiks von Lehrern. Sie sind dagegen, dass in Schulen eben erklärt wird, dass es was anderes gibt, außer Ehe zwischen Mann und Frau. Sie sind dagegen, dass der Mindestlohn erhöht wird. Sie sind auch gegen quasi, Betriebsräte und ähnliches. Das haben sie offiziell bei ihrer eigenen Homepage gepostet, nur so mal am Rande. Sie sind gegen Streiks und sie sind für die Todesstrafe.
Sehr und sympathisch.
Und da fragst du dich natürlich, wie kann ein Club, der halt sich halt als sehr offen verkauft und auch sagt, wir sind für gleichgeschlechtliche Ehen, wir sind für eine offene Gesellschaft, sich dann davon quasi auch sponsoren zu lassen oder auch mit denen zu tun zu haben, das passt halt so gar nicht. Und da ist halt doch mal wieder die Frage, die im Fußball ja leider oft gestellt werden muss, was ist wichtiger, Moral oder Geld? Und wie kann man auf Moral tun, mit zum Beispiel Pride Nights im Stadion, aber dann sich von sowas sponsern lassen?
Sehr berechtigte Frage.
Hast du da irgendeine Idee oder eine Meinung zum Thema generell mit Schickelfiller und generell solchen Sponsoren?
Naja, ich bin da sowieso, glaube ich, sehr hardcore, was das angeht. Mir ist es immer wichtig, dass sowohl der Club wie auch die Fanszene da offen ist für sämtliche Menschen, die es so gibt. Und wenn du dir natürlich solche Sponsoren holst, klar, die Teams brauchen auf jeden Fall Geld, das verstehe ich. Aber oftmals gilt ja so ein bisschen die Methode, wessen Geld ich nehme, dessen Lied ich singe. Und dann ist das natürlich ganz schwierig, gerade unter den Umständen. Und wenn ich jetzt beispielsweise angestellte Person in einem dieser Unternehmen wäre und dann miterleben müsste, dass da Fußballclubs mit deren Logo rumrennen oder Bandenwerbung herrscht, fände ich das wahrscheinlich auch nicht so richtig fein, aber man ist halt auf den Job angewiesen. Das ist in den USA nochmal viel, viel stärker als in Deutschland zum Beispiel. Und dementsprechend wäre ich da eigentlich dafür, dass man solche Sponsoren gar nicht nimmt, dass man sowas vorher sowieso schon prüft. Das ist ja jetzt nichts, was wahrscheinlich neu ist bei den Sponsoren. Und dass man sich vorher überlegt, passt der Sponsor zu mir und meinem Club? Wenn das ein Club ist, dem sowieso alles scheißegal ist, ja, dann sollen sie es halt machen. Aber wenn es ein Club ist, der sich irgendwie, dem das wichtig ist, dann können sie das nicht machen. Aber daran siehst du dann auch, wie wichtig einem Club das ist oder nicht. Wenn es ihm wirklich wichtig ist, dann wird er den Sponsorvertrag kündigen. Nimmt er lieber einfach das Geld und diese Pride Night Veranstaltungen und ähnliches sind einfach nur deshalb, weil man irgendwie ein Motto braucht und weil die USL es vielleicht vorgibt, dann ja, behältst du den Sponsor.
So geschehen, wie gesagt, zum Beispiel, also die Riverhounds haben das quasi sein gelassen mit Chick-fil-A und ich glaube der neue Fort Wayne FC, auch nach Fan natürlich Reaktionen, die das nicht haben wollten. Bei Louisville konnte ich bei der Partnerseite Chick-fil-A noch finden, aber eben die wunderschöne Firma, die auch für Todesstrafe ist, konnte ich erstmal nicht mehr finden gerade. Und ja, daher nur so als kleine Endfrage, die wir uns grundsätzlich stellen müssen, auch im Fußball, auch in Zeiten von WM in Katar oder seltsamen Sponsoren aus diversen Ländern. Ist es okay, um den Club am Leben zu erhalten, was vor allem bei Franchise-Clubs in den USA ja eine Frage ist, dafür auch solche Sponsoren zu nehmen? Oder muss man auf seine Prinzipien immer beharren, auch wenn es Probleme geben könnte? Denn wir wissen, im US-Fußball ist das Leben von Vereinen doch sehr schnell beendbar. Und diese Frage würde ich vielleicht an die Zuschauer oder Zuhörer abgeben. Vielleicht haben sie ja noch eine Meinung zum Thema, die wir übersehen haben oder vielleicht berücksichtigen können.
Schreibt uns das gerne bei Facebook unter US Soccer News und bei Twitter unter Box2Box. Nö, machen wir jetzt noch. Ich hatte nämlich ein Spiel, was ich unbedingt nennen will, was, glaube ich, echt interessant wird. Das ist nämlich das sind die Rowdies gegen Indy 11. Beide Clubs haben sehr, sehr coole Fanszenen. Die Rowdies ja bisher mit einem 1-1, Indy 11 hatte 0-1 verloren. Ein bisschen bitter gewesen. Und ich glaube, das könnte eine ganz interessante Partie werden. Hast du eine Favoritenpartie?
Ich würde dir da überhaupt nicht widersprechen wollen. Das dürfte sehr interessant werden. Auch wenn ich befürchte, dass Indy 11 das Ergebnis nicht gefallen wird. Denn die Rowdies sind relativ schon in Form. Nicht perfekt, aber doch verhältnismäßig. Und Indy schwankt seit 2020 ziemlich und war auch nicht wirklich gut. Tatsächlich gibt's einige Partien, die interessant sind, auch vor allem aus deutscher Sicht. Wundert mich, dass du das nicht angesprochen hast. Und zwar, um 6 Uhr Nachmittag in deutscher Zeit haben dann Samstag die Red Bulls 2 gegen Loudoun United. Das heißt für dich eigentlich Red Bulls gegen DC.
Ja, DC Hate Week in der MLS heißt das.
Genau, und um 9 Uhr abends, auch perfekt für Deutsche, hätten wir Detroit gegen Charleston Battery. Das dürfte interessant werden, denn Detroit hatte eigentlich das Spiel gegen San Antonio, finde ich, dominiert, hatte dann ein sehr dusseliges Gegentor kassiert. Aber ich befürchte, das liegt auch an den Trikots von San Antonio. Denn die hatten ein komplett schwarzes Trikot, schwarze Sponsoren, schwarze Nummern, schwarze Namen. Man konnte das Logo halbwegs noch erkennen, aber die Namen oder die Nummern der Spieler erkennst du nicht, wenn du nicht direkt davor stehst. Und vermutlich haben sie deswegen nicht gewusst, wen sie decken sollen, weil sie ja nicht wussten, wer da eigentlich rumläuft.
Ich fürchte, sie haben einfach schwarz gesehen.
Oder so, natürlich. Ja, sonst würde ich halt noch empfehlen, das Duell im Süden eigentlich jedes Jahr. El Paso gegen New Mexico um 1 Uhr Sonntag deutscher Zeit. Das dürfte auf jeden Fall unterhaltsam werden. Und noch um 3 Uhr deutscher Zeit San Diego gegen Sacramento. Kalifornien Derby, immer interessant. Und beide Teams haben durchaus gut gespielt. Das dürfte also fußballerisch auch eine gute Spiel werden. Sonst hätten wir noch, so als, vielleicht habt ihr da Interesse, LA Galaxy 2 gegen San Antonio, Memphis gegen Oakland, Pittsburgh gegen Hartford Athletic, die ihr erstes Spiel machen werden in der Saison.
Endlich.
Louisville gegen Miami dürfte auch interessant werden. Colorado gegen die Monterey Bay Jungs, die ja krachend verloren hatten. Tulsa gegen Birmingham, das wird auch spannend und qualitätsmäßig interessant. Las Vegas gegen Phoenix, das wird durchaus interessant werden, denn bei Vegas spielen einige Jungs vom LAFC, da die ja verpartnert sind miteinander und mir die auch gut aufgefallen sind beim letzten Vegas-Spiel. Orange County wäre gegen Rio Grande Valley. Und das wäre das nächste Wochenende. Die nächsten Midweek-Spiele können wir bei der nächsten Aufnahme noch ansprechen.
So ist es.
Das heißt, ihr habt wie immer die Möglichkeit, euch die Spiele auf YouTube anzuschauen. Sie werden kostenlos gestreamt. Die Streams bleiben auch erhalten für immer. Und ihr bekommt 3-minütige Highlight-Videos. Wenn ihr es also nicht schafft, live zu gucken, könnt ihr sie später nachgucken oder gönnt euch in 3 Minuten Highlights. Und deswegen als kleiner Tipp auf YouTube USL Championship eingeben und dann abends gemeinsam die Spiele genießen.
Und ansonsten, wenn ihr mit YouTube fertig seid und wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann gebt uns sehr gerne Feedback. Die Kanäle habe ich euch vorhin schon mal genannt. Auf Facebook sind wir US Soccer News und auf Twitter sind wir Box2Box, beziehungsweise der Name lautet, um ganz konkret zu sein, Box2B. Schreibt uns da gerne Feedback. Schreibt uns auch gerne, welche Themen euch noch interessieren würden. Und dann hoffe ich, haben wir einen schönen zweiten Spieltag.
Ich gehe davon aus, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und ich denke, wir werden wieder genügend zu besprechen haben. Hoffen wir aber mal, dass wir nächste Woche keine Skandale haben, die wir breit treten müssen, sondern über schöne Tore, interessante Fouls und streitbare rote Karten reden können. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Sideline, der USL-Podcast, bei meinsportpodcast.de.
Bye bye.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.